Vielen Dank. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Danke auch für alle Gebete. Danke für das Vertrauen zu so umstrittenen Fragen wie Römer 9 bis 11 reden zu dürfen. Das ist ja ein Thema, das in der Christenheit viel diskutiert wird. Und wir wollen heute mit der Hilfe des Herrn den Text betrachten. Es geht, wie schon gesagt wurde, um die Zukunft Israels und um die Frage der Verwerfung des Volkes Israel, jedenfalls der teilweisen Verwerfung. Der Römerbrief ist das Buch über das Heil, über die Rettung. Und Paulus hat erzählt oder hat dargelegt, dass der Mensch nur durch Gnade gerettet wird, nur durch Glauben, und dass die Heiden und die Juden auf die gleiche Weise gerettet werden. Das ist in den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefes sehr deutlich beschrieben. Und in den Kapiteln 9 bis 11 geht es dann um Fragen, die der Apostel aufgreift, denn er kennt seine Freunde in Rom. Er weiß, es sind dort Judenchristen und es sind dort Heidenchristen. Der Brief geht nicht an eine Gemeinde, der Brief geht an die Heiligen in Rom. Die haben sich an verschiedenen Orten getroffen. Es gab verschiedene eben, die Menschen hatten verschiedenen Hintergrund. Die einen waren aus heidnischem Hintergrund und die anderen waren aus jüdischem Hintergrund. Und das gab Probleme auch untereinander. Die Christen hatten viel Kontakt miteinander, auch wenn sie sich nicht im gleichen Raum versammeln konnten. Es war eine viel zu große Stadt. Und da gab es immer wieder Diskussionen und Fragen. Und es gab sicher auch Gruppen, wo Heiden und Judenchristen gemischt waren in einer Versammlung. Und der Apostel Paulus geht auf diese Fragen ein. Er weiß, wie die Juden denken und er weiß, wie die Heidenchristen denken. Ein Jude, der könnte denken, dass durch die Botschaft des Apostels Paulus das Alte Testament und die Verheißungen des Alten Testaments beiseite gesetzt worden sind, weil jetzt die Heiden auf die gleiche Weise gerettet werden wie die Juden. Da könnte man auf den Gedanken kommen, Gott wolle das Gottesvolk, das jüdische Gottesvolk, abwerten. Wenn die Gerechtigkeit Gottes, wenn das Heil für alle Menschen gleich gilt, für die Juden und für die Heiden, dann hört damit die besondere Stellung Israels auf. Das wäre ein Problem für Juden. Denn Juden wussten, dass Israel eine ganz besondere Stellung hat. Und noch schlimmer, wenn Paulus lehrte ja, dass die Israeliten und die Heiden, dass die Israeliten genauso Sünder sind wie die Heiden. Kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Ja, dann gilt das Volk Israel als auf die gleiche Stufe gestellt wie die Heiden. Was ist dann mit der Erwählung Israels und was ist dann mit den Verheißungen Israels über die Zukunft? Diese Fragen haben die Geschwister beschäftigt. Und auf diese Fragen möchte der Apostel Paulus eingehen. Und er wird dann in diesen Kapiteln, in Kapitel 9, 10 und 11, darüber sprechen. Kapitel 9 behandelt das Problem der teilweisen Verwerfung Israels. Gott hat Israel teilweise verworfen, obwohl er Israel viele Verheißungen gegeben hat. Kapitel 10 behandelt die Ursache, warum Gott Israel verworfen hat, teilweise verworfen hat. Und Kapitel 11, da geht es dann um die Zukunft Israels. Die Werfung Israels bedeutet nicht, dass Israel gar keine Zukunft hat. Wir wollen uns also diese Kapitel anschauen. Wir lesen zuerst die Verse 1 bis 6. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, mein Gewissen bezeugt es zusammen mit mir im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich wünschte, ich selbst wäre verflucht, von Christus entfernt, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, deren die Sohnesstellung ist, und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der aufgetragene, verehrende Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind, aus denen nach dem Fleisch der Christus ist, der über allem ist, Gott, gelobt in Ewigkeit. Amen. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. In den ersten 5 Versen gibt Paulus seiner Sorge Ausdruck, die er hat für Israel. Er möchte, dass die Israeliten gerettet werden. Das ist sein ganz großes Anliegen. Und in den Versen 6 bis 13, da werden wir uns jetzt mehr aufhalten, in den Versen 6 bis 13 geht es um die Frage, warum der teilweise Ausschluss von Israeliten, der teilweise Ausschluss aus dem Heil, warum der möglich ist. Warum ist es möglich, dass Israeliten vom Heil ausgeschlossen werden, obwohl sie so große Vorrechte haben? Wir haben hier gelesen in Vers 6, das heißt nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Israels Ungehorsam, Israel war dem Evangelium ungehorsam. Israel hat den Messias verworfen. Und dieser Ungehorsam Israels hat aber die Verheißungen Gottes nicht gänzlich wirkungslos gemacht. Das heißt, diese Verheißungen bleiben weiterhin bestehen. Das möchte Paulus einmal ganz klar von Anfang an sagen. Das heißt nicht, also obwohl Israel sich dem Messias abgewandt hat, zum Teil jedenfalls, obwohl Israel sich also vom Messias abgewandt hat, heißt es nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden ist. Das heißt, dass die Verheißungen nicht mehr gültig seien. Eben das verneint er. Und er sagt weiter, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Also das Verheißungswort gilt nämlich gar nicht allen Israeliten. Nicht alle, die Israel sind, sind Israel. Merken wir, er verwendet hier das Wort Israel im doppelten Sinn. Nicht alle, die Israel sind, irdisch, die zum irdischen Volk gehören, sind Israel, sind die treuen, wahren Israeliten. Nicht alle. Davon hat er im Römerbrief ja schon gesprochen, in Kapitel 2, Vers 28 und 29. Wenn ich das in Erinnerung rufen darf, Kapitel 2, Vers 28, dort hatte der Apostel Paulus über die Juden gesprochen. Er hatte dort geschrieben, denn nicht der es im Sichtbaren ist, ist ein Jude. Also es geht um die Juden. Und er sagt, nicht jeder Jude, der äußerlich ein Jude ist, ist ein Jude. Noch ist die Beschneidung, die es im Sichtbaren ist, im Fleisch, eine Beschneidung. Nicht jeder Beschnittene ist wirklich beschnitten, sondern der Jude, der es im Verborgenen ist, ist Jude. Es gibt also mehr als äußerliches Judensein. Es geht um mehr. Man muss im Innerlichen ein Jude sein. Neben dem, dass man äußerlich ein Jude ist. Also äußerlich ein Jude sein ist zu wenig. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben, nicht im Gesetz. Die Juden haben sich äußerlich beschneiden lassen und er sagt, es ist zu wenig. Um ein echter Jude zu sein, muss man auch im Geist beschnitten sein. Aber gehen wir zurück zu unserem 9. Kapitel. Für Paulus ist wichtig, dass er hier feststellt, wenn nicht alle Israeliten gerettet werden, dann liegt es nicht daran, dass Gott sein Wort gebrochen hätte. Wenn irgendwelche Israeliten verloren gehen, dann ist nicht Gott schuld. Denn es gibt Juden, die es nur äußerlich sind. Und das ist zu wenig. Es ist also möglich, dass Israeliten vom Heil ausgeschlossen werden, trotz ihrer großen Vorrechte. Und der Apostel Paulus möchte das jetzt ein bisschen erläutern. Er gebraucht hier zwei Beispiele. Das eine lesen wir in Vers 7 bis 9. Er sagt hier, es sind nicht alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet, als Nachkommen gerechnet. Denn dieses ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Also, Gott hatte nicht gesagt, dass alle Nachkommen Abrahams Kinder Gottes sind. Hat er nicht gesagt. Nicht alle Israeliten, zu der Zeit, als der Apostel Paulus das geschrieben hat, waren nicht alle Israeliten wirklich Israeliten. Und der Apostel Paulus verwendet ein Beispiel. Er sagt, geht einmal zurück in die Geschichte und schaut einmal nach, wie war das dann denn bei Abraham? Sind denn alle Nachkommen Abrahams wirklich Kinder? Kinder der Verheißung? Das heißt, sind alle Nachkommen Abrahams, gehören die alle zum Volk Gottes? Und bringt er dieses Beispiel und sagt, Abraham hatte zwei Frauen, ja? Die Hagar und die Sarah. Und da waren zwei Kinder, eins von der Hagar und eins von der Sarah. Und er gebraucht das als Beispiel. Und schaut her, die Hagar, die hatte einen Sohn, der hieß Ismael, gehört der zum Volk Gottes? Nein. War er aber ein Nachkomme Abrahams? Ja. Da haben wir also einen Nachkommen Abrahams, der nicht zum Volk Gottes gehört. Nur die Kinder von der Sarah, dem gilt die Verheißung. Das heißt, nicht die Kinder des, und jetzt wendet er das an und zieht die Parallele zu der Zeit, als er das geschrieben hat. Und er sagt, schaut, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Heute ist es genauso, sagt er. Heute, wo ich diesen Brief schreibe, ist es genauso. Wir haben äußerlich ein Volk Gottes, aber nicht wirklich alle von diesem äußerlichen Volk Gottes gehören zum wirklichen Volk Gottes. Ein Teil gehört nicht dazu. Die Israeliten, die nicht an den Messias glauben, gehören nicht zum Volk Gottes. Die gehören zwar äußerlich zu dem Volk Gottes, zu dem historischen Israel, aber sie gehören nicht innerlich zu dem Volk Gottes. Das will Paulus hier einfach einmal erklären, darlegen. Also die Israeliten, die nicht an den Messias glauben, die nicht an Jesus Christus glauben, die sind nicht in diesem Sinne Kinder Gottes. Sie sind nur äußerlich Gottes Volk. Also, was kann man jetzt davon lernen? Die Lektion, die ist ganz einfach. Man kann sich nicht auf die Abstammung berufen. Man kann sich nicht darauf berufen, dass man von Abraham abstammt. Die Israeliten damals, zur Zeit, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, die haben alle gesagt, wir stammen ja alle von Abraham ab. Wir sind ja alle in der richtigen Nachkommenschaft. Wir sind ja alle Israeliten. Und dann zeigt er ihnen, das hilft euch nichts. Auf die Nachkommenschaft, also auf die Abstammung, kann man sich nicht berufen. Was bestimmt denn das, ob man zum Volk Gottes gehört oder nicht? Die Verheißung bestimmt es. Man muss ein Kind der Verheißung sein. Und Gott hat verheißen, in Isaak soll dir der Same sein. Gott hat gesagt, nur die von Isaak. Das heißt, und jetzt wendet er das an auf die damalige Zeit, wo Paulus diesen Brief schrieb und sagt, schaut, genauso ist es in der heutigen Zeit, Gott hat bestimmt, nur die, die an den Messias glauben, zählen als Gottes Volk und die anderen nicht. Die gehören zum geistlichen Volk Gottes und die anderen nicht. Also Erwählung zu diesem geistlichen Volk Gottes erfolgt nicht einfach bloß nach Abstammung. Abstammung allein genügt nicht. Und dann ist noch ein zweites Beispiel. In den Versen 10 bis 13. Er sagt hier, aber nicht nur hier ist es so, nicht nur bei dem einen Beispiel ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, war es so. Vers 11, denn als sie noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Schlechtes getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. So wie geschrieben ist, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also Paulus diskutiert jetzt weiter und bringt ein zweites Beispiel und er sagt, schau mal her, da ist ein Vater und da ist eine Mutter. Der Vater heißt Isaak, die Mutter heißt Rebekka. Und die haben jetzt zwei Söhne, waren sogar Zwillinge. Und noch bevor sie auf die Welt gekommen sind, hat Gott schon bestimmt, der Jakob, der soll es sein, der Esau nicht. Durch Jakob soll die Linie gehen, der gehört zum Gottesvolk. Esau wird nicht das Gottesvolk. Das hat Gott beschlossen, als sie noch gar nicht Gutes oder Böses tun haben können. Keine Leistungen. Nicht, weil der Jakob gute Dinge getan hat und der Esau schlechte Dinge, hat Gott gesagt, na gut, dann nehme ich halt den Jakob und jetzt ist Jakobs Nachkommen werden das Volk Gottes und Esaus Nachkommen werden nicht das Volk Gottes. Nicht wegen Leistung. Also die Frage ist, was bestimmte also, wer von den Kindern Isaaks als Erwählter gilt? Nicht die Leistung, sondern die Verheißung. Gott hat es so gewählt und gesagt, ich will, dass die Verheißung über Jakob läuft. Das hat er einfach so beschlossen. Also die Verheißung bestimmt, wer der Nachkomme ist, dem die Verheißung gilt. Und niemand kann sich auf Leistung berufen. Die Lektion, die wir hier lernen, ist, die Erwählung zum Gottesvolk erfolgt nicht nach Leistung. Denn die Erwählung erfolgte in diesem Fall ja schon lange vor der Geburt. Also wir können aus diesen beiden Beispielen einen Schlussstrich ziehen, eine Schlussfolgerung ziehen. Man ist nicht Kind Gottes, weil man von jemandem abstammt. Die Abstammung zählt nicht, das ist nicht das Entscheidende. Und zweitens, man ist nicht Kind Gottes, weil man Gutes getan hat, weil man gute Leistungen getan hat. Und interessant, die Juden der damaligen Zeit, die haben gesagt, wir stammen von Abraham ab, wir sind das irdische Gottesvolk und wir haben das Gesetz. Und im Gesetz steht geschrieben, wer das Gesetz der hält, der gehört dazu. Wenn jemand den Sabbat nicht hält, dann wird er ausgerottet, dann geht er verloren. Aber wir haben den Sabbat gehalten. Wir sind das Gottesvolk und andere Gesetze auch noch dazu. Ja? Nicht nur den Sabbat. Und der Apostel Paulus zeigt ihnen jetzt, nein, es geht nicht nach Leistungen, es geht auf eine andere Weise. Gott hat beschlossen, es soll anders gehen, nicht nach Leistung. Und an diesen zwei Beispielen, die er gebracht hat, an diesen zwei Beispielen hat er das deutlich gemacht. Es geht nicht nach Leistung und es geht nicht nach Abstammung. Ja, aber was heißt dann hier in Vers 13, den Esau habe ich gehasst, den Jakob habe ich geliebt, den Esau habe ich gehasst? Vergessen wir nicht, es geht hier nicht um den Jakob persönlich und den Esau persönlich, denn die waren zu dem Zeitpunkt, als Gott den Jakob erwählte, waren die noch im Bauch der Mutter. Es geht nicht um was Persönliches. Es geht um eine Linie des Gottesvolkes. Es geht um die Linie des alttestamentlichen Volkes bei Esau und bei Jakob. Wem gilt jetzt die Verheißungslinie? Das heißt, wer wird erwählt, dass Gottesvolk durch seine Linie gehen soll. Und Gott hat gesagt, nicht Esau, sondern Jakob. Wenn wir das Wort hassen lesen, dann denken wir immer an jemanden, der emotionell gegen jemand ist. Ja? Hassen, ich hasse dich, das ist was Schreckliches, wenn man das hört. Aber wenn Gott hier sagt hassen, dann heißt es nichts anderes als zurückstellen. Das Wort hassen wird hier nicht im emotionalen Sinne verwendet, sondern heißt nur an zweite Stelle setzen. Zum Beispiel in dem Alten Testament haben wir das öfters in diesem Sinne. Zum Beispiel hat der Jakob hatte zwei Frauen. Eine war geliebt und eine war gehasst. Die Rahel war geliebt und die Lea war gehasst. Hat er sie gehasst? In unserem Sinne? Im deutschen Sinn nicht. Er hat sie nicht emotionell gehasst. Nein, er hat sie an die zweite Stelle gesetzt. Er hat die Rahel vorgezogen und die Lea hintangestellt. Das ist also hier in dem Sinne zu verstehen, von Esau nahm ich Abstand, was die Verheißungslinie betrifft. Es geht nicht um die Frage, ob Gott gerne hätte, dass der Esau gerettet wird persönlich. Das war gar nicht die Frage. Es ging hier um die Erwählung Jakobs auf historischer Ebene zum historischen Gottesvolk, dass durch dieses Gottesvolk der Messias kommen soll. Es ging nicht um das persönliche Heil. Gott hat den Esau nicht deshalb verurteilt zur ewigen Verdammnis. Nein, das war nicht das Thema. Gott verurteilt niemanden zur ewigen Verdammnis, wenn er noch im Bauch der Mutter ist. Welcher schreckliche Gedanke wäre das? Es ging um die Erwählung zum irdischen Gottesvolk. Jakob steht also für die Israeliten, jetzt wenn wir das Bild von Jakob und Esau, jetzt wenn wir das Bild übertragen auf die Zeit von Paulus, wo er jetzt dieses Bild überträgt auf die Israeliten, die an Christus glauben und an die Israeliten, die nicht an Christus glauben, dann ist Jakob das Bild für die Israeliten, die an den Messias Jesus Christus glauben, und Esau ist das Bild für die Israeliten, die nicht an den Messias, an den Herrn Jesus glauben. Die zwei sind ein Bild. Der Apostel Paulus hat das auch im Galaterbrief verwendet, dieses Bild. Da hat er die Kinder von Hagar, also von Abrahams, der einen Frau von Hagar, da hat er gesagt, das sind die Kinder von Hagar, das sind die irdischen Israeliten, die nicht an den Messias glauben. Und die anderen, die Kinder von Sarah, das sind die Israeliten, die an den Messias glauben. In Galater 4 ist davon die Rede. Und er sagt, das ist ein Bild auf die heutige Zeit, also auf die Zeit, in der er geschrieben hatte. Es geht also um diese zwei Gruppen, wir merken uns das, es geht um diese zwei Gruppen von Israeliten. Die einen Israeliten sind nur Israeliten dem Fleische nach, das heißt der Abstammung nach, aber sie glauben nicht an den Messias. Und die anderen Israeliten sind Israeliten dem Geiste nach oder der Verheißung nach, das heißt, sie sind Israeliten plus sie glauben an den Messias. Sie sind das wahre Gottesvolk. Sie sind der eigentliche Kern des Gottesvolkes. Das war übrigens im Alten Testament auch so. Im Alten Testament haben wir das öfters, dass neben dem allgemeinen Volk es einen treuen Kern gab. Oder ich muss sagen, innerhalb des allgemeinen Volkes gab es eine Gruppe, die treu blieb. Und die anderen sind in Götzendienst gefallen. Zur Zeit von Elia zum Beispiel, da gab es 7000 Israeliten, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Das war das wahre Gottesvolk zu jener Zeit. Die anderen Israeliten waren alle in den Götzendienst verfallen und haben den Baal angebetet. Die waren zwar äußerlich Juden, äußerliche Israeliten, aber innerlich gehörten sie nicht zu diesem treuen Kern des Gottesvolkes. Also jetzt zu der Zeit, als Paulus lebte und als Paulus diesen Brief schrieb, gab es zwei Gruppen von Juden. Die einen Gruppen haben an den Herrn Jesus geglaubt, die anderen haben nicht an den Herrn Jesus geglaubt. Und die Juden, die an den Herrn Jesus glaubten, die gehörten sozusagen geistlich zum geistlichen Gottesvolk. Sie gehörten zum irdischen Gottesvolk sowieso, aber sie gehörten auch zum geistlichen Gottesvolk. Die anderen Juden, die nicht an den Herrn Jesus glaubten, die gehörten nur zum irdischen Gottesvolk, aber sie gehörten nicht zum geistlichen Gottesvolk. Und dem Apostel Paulus ist es ganz wichtig, das den Christen in Rom zu erklären und zu erläutern. Wir wollen jetzt zusammenfassen. Nicht alle Nachkommen von Abraham sind Erwählte. Nicht alle Israeliten der damaligen Zeit waren Erwählte. Nicht jeder Sohn teilt automatisch die Erwählung des Vaters. Und das Zweite, das Kriterium, dass man zum wahren geistlichen Gottesvolk dazugehört, ist weder Abstammung noch Leistung. Denn die Rettung ist aus Gnade und durch Glauben. Für uns ist es wichtig, dass wir also uns klar sind, es wird hier von zwei Arten von Erwählung unterschieden. Gott erwählt zum irdischen Volk. Wem hat er erwählt zum irdischen Volk? Ja, Abraham, Isaak, Jakob. Diese Linie ging. Das war die Erwählung zum irdischen Volk. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der Erwählung zum geistlichen Gottesvolk. Diese zwei Arten von Erwählung werden also unterschieden. Die Erwählung zum geistlichen Gottesvolk, die geschieht auf andere Art. Die geschieht nämlich nicht nach Abstammung und nicht nach Leistung. Die geschieht aus Gnade. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, wird aus Gnaden gerettet und wird dadurch zu einem Erwählten und gehört dadurch zum geistlichen Gottesvolk. Das also die Zusammenfassung. Also zu diesen beiden Völkern, zu dem irdischen Gottesvolk und zu dem geistlichen Gottesvolk, wird auf unterschiedliche Art erwählt. Und es geht bei Jakob und Esau geht es nicht um die geistliche Erwählung zum geistlichen Gottesvolk, dann da geht es um die Erwählung zum irdischen Gottesvolk. Und wenn man das durcheinander bringt, dann wird es schwierig. Man muss hier Acht geben, dass man das unterscheidet. Es geht also bei Esau und Jakob gar nicht um die persönliche Errettung. Und dann ist der Vers leichter zu verstehen, oder? Jakob habe ich geliebt, das heißt, ich habe ihn erwählt zum irdischen Gottesvolk. Und Esau habe ich gehasst, das heißt, ich habe ihn zurückgestellt und habe ihn nicht erwählt zum irdischen Gottesvolk. Nur darum geht es in diesem Vers 13. Paulus sagt, nicht jeder ist zum irdischen Gottesvolk erwählt. Ismael nicht, Esau auch nicht. Und somit ist auch nicht jeder zum geistlichen Gottesvolk erwählt. Wer an den Messias nicht glaubt, der ist draußen. Und kann er noch so viel beschnitten sein und noch so viel von Abraham abstammen und ein Jude sein und das Gesetz gehalten haben, den Sabbat und andere Feste, jüdische Feste gehalten haben und Opfer dargebracht haben. Also viele Israeliten sind nicht zum geistlichen Gottesvolk erwählt. Und warum sind sie nicht erwählt? Viele von den Israeliten der damaligen Zeit, die damals lebten, waren nicht zum geistlichen Gottesvolk erwählt. Warum nicht? Weil sie nicht an den Messias glaubten. Hätten sie an den Messias geglaubt, dann wären sie durch den Messias, durch Christus, zu Erwählten des Volkes, zum geistlichen Gottesvolk erwählt worden. Wenn man in Christus hineinkommt, dann gehört man zum erwählten geistlichen Gottesvolk. Wenn man an Christus nicht glaubt, ist man draußen. Das ist das, was Paulus hier darstellt. Der Segen Abrahams wird nur denen zuteil, die in Christus sind. Galater 3, Vers 14. Der Segen Abrahams, das ist der Segen, den Gott dem Abraham verheißen hat, wird nur denen zuteil, die in Christus sind. Das heißt, die Jesus Christus als ihren Messias angenommen haben. Wer das nicht tut, der bekommt den Segen Abrahams nicht. Das bringt uns zu den Kapitel 9, Vers 14 bis 29. Aber ich denke, wir können hier eine kurze Pause machen. Wir stehen auf und singen ein Lied.